Grundlage für die heutigen Betrachtungen soll ein Abschnitt aus dem Johannesevangelium sein, aus dem 12. Kapitel, die Verse 12 bis 18. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, das Passafest stand bevor, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war, und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Im sogenannten Kirchenjahr, in dem die wichtigsten Ereignisse von der Verkündigung des Kommens des göttlichen Erlösers bis zu seinem Wiederkommen, den Sonntagen bzw. den Wochen jedes einzelnen Jahres zugeordnet sind, wird der heutige Tag mit diesem hier in diesem Text beschriebenen Einzug Jesu nach Jerusalem verknüpft. Wegen der Palmzweige, die von der Volksmenge auf den Weg des einziehenden Propheten gelegt wurden, wird er ja auch Palmsonntag genannt. Die meisten von uns, die schon längere Zeit die Gottesdienste besuchen, haben in den vergangenen Jahren an diesem Sonntag vor Ostern schon Ausführungen über dieses Thema gehört. Und es erhebt sich die Frage, ob es angebracht ist oder vielleicht sogar notwendig, in jedem Jahr an diesem Sonntag vor Ostern auf dieses spezielle Ereignis einzugehen. Wir tun das ja nicht nur an diesem Tag. Entsprechendes tun wir auch an anderen Tagen, vor allem an den großen christlichen Feiertagen, Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Wenn wir uns an diesen Tagen daran erinnern, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er aus dem Grab auferstanden ist, dass die Gemeinde durch die Sendung des Geistes Gottes gegründet wurde. Wenn wir uns an diesen Tagen, an diese Ereignisse erinnern, das erscheint uns sicherlich weithin gerechtfertigt. Aber die ständige Erinnerung an ein solches spezielles Ereignis, wie es dieser Einzug Jesu nach Jerusalem ist, da haben wir vielleicht gewisse Zweifel. Aber die Schreiber der vier Evangelienberichte in der Bibel sahen das offensichtlich anders. Denn wir finden den Bericht über den Einzug Jesu, über diesen Einzug Jesu nach Jerusalem, so kurz vor seinem Leiden und Sterben, in allen vier Evangelien. Eine solche ausführliche Berichterstattung finden wir ja nicht mal über die Geburt Jesu, von der nur zwei Evangelien berichten. Und wenn wir akzeptieren, dass Gott es war, der die Schreiber der Evangelien dazu leitete, durch seinen Geist, dass sie diese Berichte, einschließlich dieses Berichtes über den Einzug Jesu, so verfassten, dann müssen wir einfach auch annehmen, dass es Gott selbst wichtig war, dass über dieses Ereignis so ausführlich berichtet wird. Es war ja nicht das erste Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem einzog. Wir könnten fragen, warum war dieser Einzug gerade so wichtig? Dass so ausführlich über ihn berichtet wird. Sicherlich wegen der Art und Weise, wie er geschah. Da gab es Unterschiede zu seinem bisherigen Kommen nach Jerusalem. Einmal schon die Tatsache, dass er nicht zu Fuß kam, sondern reitend. Zweitens, dass er nicht nur allein bzw. mit seinen 12 Jüngern oder auch einem größeren Jüngerkreis kam, sondern, wie es hier hieß, mit einer Volksmenge, begleitet von einer Volksmenge. Im Matthäusevangelium, in dem entsprechenden Bericht, wird das Wort Volksmenge sogar im Plural gebraucht, Volksmengen. Es waren also sicherlich große Mengen, die ihn da begleiteten, als er nach Jerusalem einzog. Und der dritte Unterschied bestand wohl darin, dass er nicht wie andere Male still, ohne großes Aufheben nach Jerusalem kam, sondern unter großem Jubel der Menge gefeiert. Diese Besonderheiten bei diesem Einzug hatten sicherlich zwei Gründe. Die Begeisterung der Menge, ihr Jubeln, ihr Feiern, bezog sich wahrscheinlich vorwiegend darauf, dass sie kurz zuvor ein großes Wunder miterlebt oder doch davon gehört hatten. Die Auferweckung des Lazarus. So hieß es auch in diesem Abschnitt. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Dieses Wunder, diese Auferweckung Lazarus, das bedeutete etwas für die Volksmenge. Sicherlich schon deshalb, es war ja nicht die erste Totenauferweckung durch Jesus, aber sie geschah ganz in der Nähe Jerusalems. Bethanien liegt nur ein paar Kilometer von Jerusalem entfernt. Und außerdem war ja offensichtlich Lazarus eine der bekannteren Persönlichkeiten dieses Ortes. Offensichtlich erinnerte man sich, wenn man davon hörte, wenn man es miterlebt hatte, an Ereignisse der früheren Zeit. Vielleicht an die Totenauferweckungen durch den Prophet Elias. Elia, dieser alttestamentliche große Prophet, sein Wiederkommen wurde ja erwartet. Es war vorausgesagt worden, es wurde erwartet. Muss denn jetzt nicht dieser Jesus von Nazareth auch ein vergleichbarer Prophet sein? Und die Tatsache, dass Jesus das gerade jetzt tat, in dieser Situation, politischen Situation kann man vielleicht sagen, in der viele Menschen in Israel nicht zufrieden waren, das unterstützte ihre Erwartungen. Gerade jetzt, als dieser Prophet, dieser, der den Toten auferweckt hatte, in die ehemalige Hauptstadt Israels nach Jerusalem einzog. Diese Auferweckung des Lazarus, also ein Grund wohl für diesen besonderen Einzug. Aber es gibt bestimmt noch einen zweiten. Die Tatsache, dass Jesus dabei nicht zu Fuß ging, sondern auf dem Esel ritt, das hatte ja nicht die Volksmenge organisiert. Das hatte Jesus selbst so eingeleitet und, wie wir in den anderen Evangelien lesen, in ganz wunderbarer Weise den Esel beschaffen lassen. Offensichtlich wollte er, dass dieser Einzug nach Jerusalem so kurz vor seinem Leiden und Sterben etwas ganz Besonderes darstellte. Er selbst wollte damit erfüllen, was die alttestamentliche Prophetie über den zu seinem Volk Israel kommenden Messias vorausgesagt hatte. Es war hier schon zitiert worden, ich darf es direkt noch einmal aus dem Buch des Propheten Sacharja vorlesen, Kapitel 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, also Jerusalem, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Dass das Volk in entsprechender Weise auf diesen Einzug, auf dieses Ereignis reagierte, das geschah vielleicht mehr in einer Art Ahnung von dem, was hier geschah, indem es die Segensworte eines anderen alttestamentlichen Schreibers, wir lesen das in Psalm 118, wiederholte, die dem kommenden Messias galten, dieses Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Sie ahnten das vielleicht nur, dass hier etwas solches geschah. Richtig verstanden haben sie es nicht. So hieß es auch in diesem Abschnitt. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Erst als Jesus auferstanden war, als er zu seinem Vater zurückgekehrt war, als er, wie sie heißt, verherrlicht war, dann verstand man, dass dieser Jesus, dieser Meister, dem die Jünger über Jahre lang gefolgt waren, beide Funktionen des erwarteten Messias erfüllte. Dass er einmal das für die Schuld der Menschheit leidende und sterbende Gotteslamm geworden ist und dass er außerdem der sein Reich errichtende und für alle Zeiten herrschende Sohn Gottes war. Dass er also einerseits Erlöser und auf der anderen Seite Herr und König war. Zunächst galt das gewiss für das Volk Israel, das ihn bei diesem Einzug und dann eben auch bei seinem Leiden und Sterben begleitete. Aber Jesus hatte ja selbst schon betont, dass sein Werk nicht nur diesem einen Volk galt, sondern allen Völkern, allen Menschen, so wie es auch die alttestamentlichen Propheten schon vorausgesagt hatten. Wenn wir heute auf dieses Ereignis blicken, müssen wir sagen, dass wir ja über die Funktion Jesu als Erlöser oft sprechen. Dass wir uns oft daran erinnern, was er für uns getan hat. Nicht nur für uns, für alle Menschen. Wir erinnern uns daran im Laufe der jetzt heute zu Ende gehenden Pro-Christ-Veranstaltungen. Wir werden das am Karfreitag bei der Feier des Abendmahls von Neuem tun. Wir werden das am Ostersonntag, wenn wir an seine Auferstehung denken, wieder tun. Dass dieser Erlöser der Menschheit, unser Erlöser, aber auch unser Herr, unser König, der König aller Menschen sein will und vor allem der Herrscher seiner Gemeinde, daran will uns wohl der heutige Text in besonderer Weise erinnern. Haben wir eine solche Erinnerung notwendig? Wir sprechen doch, wenn wir von Jesus sprechen, etwa in unseren Gebeten oder wenn wir über ihn sprechen, im Allgemeinen doch von Herrn Jesus, fügen oft auch noch Christus, also den Messias-Titel hinzu. Es ist übrigens interessant, dass das Neue Testament, dort wo sie in den Briefen etwa von Jesus spricht, auch fast immer dieses Wort Herr dem Namen Jesus hinzufügt. Oder sogar Herr Jesus Christus. Gewiss ist Jesus auch unser Bruder. Dadurch, dass er für uns starb, dass wir Gottes Kinder werden durften, sind wir ja auch eben Kinder, Söhne Gottes, so wie er. Er ist unser Bruder. Und trotzdem ist es wohl richtig, dass wir ihm auch durch den Zusatz des Wortes Herr oder Herr Christus die Ehre geben. In anderer Weise aber doch auch so, wie das Volk damals, als es ihm bei seinem Einzug feierte. Aber ich denke, selbst diese zusätzliche Bezeichnung Herr, Jesus selbst, der Name erinnert uns an seine Erlöserfunktion. Das Wort Jesus bedeutet praktisch so viel wie Erlöser, Erlösung. Aber selbst wenn wir das Wort Herr hinzufügen, ich weiß nicht, ob das reicht. Wichtig ist, dass wir ihn nicht nur Herr nennen, sondern dass wir ihn wirklich auch Herr, Herr unseres Lebens, Herr in der Gemeinde sein lassen. Wenn wir Jesus als Erlöser annehmen, das setzt unsere Entscheidung voraus. Aber es ist eine relativ leichte Entscheidung. Denn wir brauchen nichts dazu zu tun, wir brauchen nur diese Tatsache zu akzeptieren. Denn er hat alles für uns getan. Er hat das Erlösungswerk ausgeführt. Wenn wir ihn Herr nennen und nicht nur nennen, sondern ihn wirklich Herr sein lassen, dann erfordert das eine andere Entscheidung für uns. Wir müssen wirklich dahinter stehen. Das muss in unserem Leben, beziehungsweise im Leben unserer Gemeinde, zum Ausdruck kommen. Wie sollte das in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde zum Ausdruck kommen, dass er wirklich Herr ist, unser Herr? Wir sollten versuchen, ihn nachzuahmen. Im Epheserbrief lesen wir, dass Paulus die Gemeinde in Ephesus direkt dazu auffordert, sie sollen Nachahmer Christi sein. Unter diesem Nachahmen verstehen wir sicherlich, dass wir uns genauso bemühen, wie sich Jesus bemühte, Gottes Willen zu tun. Dass wir uns bemühen, ihm zu dienen und, wie wir das am letzten Sonntag gehört haben, dass wir einander dienen. Sicherlich sollten wir uns fragen, wie dieser Dienst, unser Dienst, für unseren Herrn aussehen sollte. Nicht wir sollten bestimmen, wie wir dienen, das sollte er festlegen. Wir brauchen aber deshalb, dass wir so von ihm abhängig sind, so nach ihm fragen, als dem Herrn keine Angst vor ihm zu haben. Wir sollten uns einsetzen. Aber dieser Einsatz ist sicherlich nicht so groß, dass wir ihn fürchten sollten. Das hatte Jesus ja selbst gesagt. Als er über seine Nachfolger, über die Nachfolge sprach, hatte er zwar ihnen zugemutet, dass sie seine Last auf sich nehmen sollten. Aber er hatte hinzugefügt, aber meine Last ist leicht. Er hatte ihnen zugemutet, dass sie sein Joch, ein anderes Wort letzten Endes für Last, für Dienst, auf sich nehmen sollten. Aber er hatte wieder hinzugefügt, aber mein Joch ist sanft. Die Art und Weise, wie also Jesus herrscht, welcher Herrscher er ist, das kommt in diesen Worten zum Ausdruck. Das kam aber damals schon zum Ausdruck, wohl in der Art und wie er nach Jerusalem einzog, welches Reittier er wählte. Die Großen der damaligen Zeit, die ritten gewiss auf einem Pferd. Er wählte das Reittier des Volkes. Das heißt aber bestimmt nicht, wenn Jesus schon ein solcher guter, freundlicher Herr ist, dass er alles toleriert, dass er über alles hinwegsieht. Wenn es um die Ehre gegenüber Gott geht, dann schritt Jesus auch gewaltsam ein. Nicht umsonst berichten einige Evangelien unmittelbar nach diesem Einzug nach Jerusalem von der Austreibung der Händler aus dem Tempelvorhof, von diesem gewaltsamen Akt, den Jesus unternahm, um die Ehre Gottes wiederherzustellen. Wir wollen uns also fragen, wie unsere Nachfolge, unser Dienst, unsere Anerkennung Jesu als Herr aussieht. Diese Anerkennung durch uns und durch unsere Gemeinde. Bemühen wir uns um Gehorsam ihm, seinem Wort, seinem Vorbild gegenüber. Wir wollen uns fragen, wie dienen wir diesem Herrn? Tun wir das nur, ja, damit wir es tun, weil es zu unserem Gehorsam gehört und wir gehorsam sein wollen? Das wäre bestimmt schon etwas. Besser wäre es aber, wenn wir es wirklich bereitwillig tun. Vielleicht sogar, so wie die Volksmenge damals, wenn auch nicht immer, jubelnd oder feiernd, das heißt wirklich gern. Ich sagte schon vorhin, die Volksmenge hatte dazu einen besonderen Grund. Eben das vorangegangene Wunder, was sie miterlebt oder wovon sie gehört hatten. Haben wir aber nicht auch immer wieder Anlässe, die uns die Größe und Güte dieses Herrn zeigen? Wir hatten es in einem der Lieder gesungen, im Psalm 103 steht es, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Luther übersetzt, vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Ob gewisse Eingriffe, gewaltsame Eingriffe unseres Herrn, so wie damals eben das Austreiben der Händler aus dem Tempel, wenn es uns trifft, nicht letzten Endes auch dazu dienen sollen, Dinge aus unserem Leben zu beseitigen, die nicht zur Ehre Gottes dienen. Wir selbst stellen ja jetzt den Tempel dar, in dem Gottes Geist wohnt und der deshalb rein sein oder rein werden muss, damit Gott dadurch geehrt wird. Aber auch dann, wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass die Last, die uns unser Herr auferlegt, nicht so leicht ist, wie wir es erwartet haben. Wenn das Joch, was er uns auferlegt, nicht so sanft ist, wie wir es uns wünschten. Und wenn wir das auch nicht als Gottes reinigenden Eingriff ansehen können, haben wir nicht im Hinblick auf unsere Erlösung immer wieder Grund, ihn zu danken, ihn zu feiern als den gütigen Herrn. Die Erlösung war damals noch nicht in dieser Form Anlass zur Feier. Heute darf sie, sollte sie sicherlich mit dazugehören. An den großen Feiertagen der Kirche geht es immer um Gottes Gaben für uns. Zu Weihnachten um die Gabe, um die Sendung seines Sohnes, seine Menschwerdung. Zu Karfreitag, Ostern, um die Opfergabe des Sohnes Gottes zur Erlösung der Menschheit. Zu Pfingsten, um die Gabe des Geistes Gottes allen denjenigen, die an Jesus glauben. Heute steht im Mittelpunkt die Frage, ob wir zum Geben bereit sind, in der Anerkennung seiner Herrschaft, unser persönliches Leben diesem Herrn zu übergeben, das Leben unserer Gemeinde diesem Herrn ganz zu unterordnen, ihn wirklich in allem ganz Herr sein zu lassen. Wenn uns diese Frage bewegt und zu Veränderungen bereit macht, dann hat die heutige Predigt, dieser heutige Predigttext, doch seine Bedeutung für uns, auch wenn wir ihn schon oft gehört haben und gut kennen.